Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Monster, Mythen, imaginäre Freunde und Marc Benecke. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen. Und es ist wirklich die Deluxe-Ausgabe, muss ich schlechthin jetzt aber einfach am Anfang behaupten. Denn wir freuen uns ganz herzlich, hier den Kriminalbiologen, Schauspieler, Politiker und noch mindestens 5000 andere Berufe inhabender Tausendsasser Marc Benecke bei uns hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Und eine schöne Alliteration, ne? Mythen, Monster, Marc. Ist auch cool. Liebe Hörerinnen und Hörer, ergänzt noch weitere M-Dinge, die hier zu passen.
Ja, aber das ist noch nicht alles, denn wir sind hier tatsächlich mal wieder in der vollen Besetzung von Genregeschehen. Ich darf ganz herzlich begrüßen André.
Moin, moin.
Und Tino.
Hallo.
Ja,
und jetzt, ich schäme mich richtig, dieses Hallo jetzt so komisch zu sagen. Es hat sich irgendwie als Running Gag etabliert, dass ich anscheinend Hallo so komisch leiernd sage. Nicht, dass du als Gast, der ja nicht so oft dabei ist, jetzt denkst, ich hätte einen totalen Sockenschuss.
Du machst wahrscheinlich von Dune diese Zaubersprache, wo, wenn man dann so Silence mit so einer komischen Stimme sagt, dann sind alle anderen Leute davon eingenommen.
So in der Art, aber ich habe auch gerade gemerkt, wie das wohl auf andere wirken könnte, wenn
das Ja.
Uns sieht ja keiner. Uns sieht ja jetzt keiner. Insofern, wie würde das wohl wirken, wenn die Leute uns sehen würden? Ne? Das
kann man auch nicht wissen. Sieht aus wie eine Seance dann.
Ja, stellt euch vor, wie wir aussehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist gruselig.
Und alles Weitere überlassen wir eurer Fantasie. Genau wie unser Thema eigentlich jetzt hier, weswegen wir zusammengekommen sind. Ne? Es geht hier heute um imaginäre Freunde und welche Monster und Mythen, sage ich mal, entweder davon genährt werden oder daraus entstanden sind oder beziehungsweise da Einfluss gefunden haben, anlässlich eines Films namens Imaginary. Der startet jetzt die Tage im Kino oder ist bereits gestartet. Und ich nur einmal kurz für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, ich versuche es einmal kurz runterzubrechen, worum es da geht. Jessica freut sich auf ein ruhiges und friedliches Leben in der Vorstadt, als sie mit ihrem neuen Ehemann und den zwei Stieftöchtern in ihr altes Elternhaus zurückzieht. Ihre jüngste Stieftochter Alice findet im Keller des Hauses Jessicas alten Teddybären, Chauncey, der ihr ständiger Begleiter wird. Doch die Bindung von Alice zu dem Kuscheltier nimmt unheimliche Züge an, als Alice beginnt, in Chaunceys Auftrag gefährliche und schmerzhafte Dinge zu tun. Zuerst finden die Erwachsenen keine Erklärung für das besorgniserregende Verhalten des Kindes, bis Jessica der Verdacht kommt, dass Chauncey nicht das harmlose Kuscheltier ist, für das sie ihn gehalten hat. Ja, wie kommen wir jetzt von diesem imaginären Freund zu Marc Benecke? Marc, hättest du vielleicht eine Erklärung für uns parat?
Absolut. Also es ist ja immer sehr leicht zu sagen, die gibt's alles nicht. Ne? Eingebildete Freunde und Freundinnen gibt's natürlich in der Einbildung, aber nicht in Wirklichkeit und so. Aber das ist tatsächlich in der Kriminalbiologie und in der Kriminalistik und in der Psychiatrie und allem, was so Berührung mit manchmal auf andere Leute gruselig wirkenden Dingen hat, ist das nicht so. Beispielsweise gibt es in Nordamerika den Wendigo. Das ist so ein Wesen, das kennen wir bestenfalls. Also hier in Zentraleuropa ganz wenige Filme gibt es dazu, nur ganz wenige Geschichten. Das ist ziemlich unbekannt. Aber das ist ein Wesen, das kommt mit kaltem Herzen, also bildlich gesprochen, ne? Also mit erkaltetem Herzen, mit aus Eis, kommt es aus dem Schnee und ist dann entweder harmlos und einfach nur super traurig und schleppt also schlechte Stimmung mit sich rum oder macht dann halt irgendwelche Monstersachen. Und das steht, wenn man da mal nachschaut, das habe ich getan, sogar im Forschungsanhang der internationalen Liste für Krankheiten, die beim Arzt oder bei der Ärztin benutzt werden, also Schnupfen und Corona und weiß ich nicht, eingewachsene Fußnägel und Krebs, das ist da alles drin, da gibt es einen Forschungsanhang. Und in dem Forschungsanhang steht Wendigo Disease, die Wendigo-Erkrankung, das ist eine Posttraumastörung. Also das sind Leute, die eingeschneit waren, zum Beispiel auf der Suche nach Gold oder sowas, irgendwo in Kanada. Und einer davon, Alfred Packer hieß der, weil die den bei der Einbürgerung falsch geschrieben haben. Der hieß Alfred eigentlich, also Alfred, aber sie haben Alfred geschrieben. Alfred Packer. Der ist eingeschneit worden. Und da gibt es auch noch die Originalzeichnungen vom Fundort, wo der dann da auch noch seine Kollegen, die verstorben sind, aufgegessen hat. Und es gab auch eine Gerichtsverhandlung. Also der Fall ist wirklich gut dokumentiert. Also das ist nicht nur so Folklore-Geschichte. Und der hatte dann auch Wendigo Disease. Ist natürlich eine Posttraumastörung, ist klar, ne? Wenn ich meine Kumpels aufessen muss und im meterhohen Schnee eingeschneit bin monatelang, das geht nicht gut. Und so gibt's eigentlich viele märchenhafte Monster, die Mama und Papa gerne wegwischen und sagen, ist ja alles Quatsch, aber eigentlich steckt da eine, wie soll man jetzt sagen, eine, sagen wir mal, volkstümliche Beobachtung dahinter, so würde ich mal sagen.
Da habe ich aber jetzt schon mal eine Frage. Wenn du jetzt sagst, ich bin im Eis eingeschneit und gezwungen, irgendwie meine Kameraden zu essen, damit ich überlebe, ja, dann ist doch aber, also ich komme da jetzt nur drauf aufgrund der Schneegesellschaft, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, so, und ich meine, der diesen Fall auflöst, und ich meine, ja, sie haben jetzt vielleicht niemanden umgebracht, um an Fleisch zu kommen, aber das weiß man ja bei dem Mann, der da eingeschneit war, jetzt auch nicht hundertprozentig, oder?
Ja, genau, deswegen ist das auch ein Kriminalfall geworden und auch vor strafgerichtlich verhandelt worden. Der hatte nämlich Wertgegenstände der jetzt toten Begleiter, alles Männer, mitgenommen. Und dann hat man gesagt, okay, da wir nicht wissen, ob der die getötet hat oder nicht, das konnte man anhand der Skelette da nicht mehr rauskriegen. Also es gibt noch eine Originalzeichnung vom Fundort, da sah man aber jetzt keine im heutigen Sinne kriminalistisch verwertbaren Spuren dran. Hat man eben gesagt, gut, dann kriegen wir den eben über Diebstahl oder so, weil man darf die nicht mitnehmen. Aber das ist dann rechtlich auch schon wieder schwierig geworden, weil wenn die schon tot waren und du nimmst was weg, ist natürlich was anderes, als wenn du sie tötest und was wegnimmst. Das eine ist ein Mord, ne, Wegnahme von Geld und ein sozusagen einer der niedrigen Beweggründe. Und im anderen Fall ist es dann halt, dass man sagt, okay, hör mal, der Junge hat schon genug gelitten. Okay, der hat jetzt da ein paar Münzen und sonst was mitgenommen, aber jetzt, gut, dann kriegt er halt irgendeine Bewährungsstrafe, lass ihn doch in Ruhe, ne? Also, da hast du recht, das war damals nicht mehr rauszukriegen. Das war ja auch im absoluten Nichts, ne? Also ich meine, du wirst ja nicht umsonst irgendwo im Nichts eingeschneit und keiner findet dich mehr. Also, ja. Da war jetzt nicht gerade die Sondereinheit der Spurenermittlungstruppe unterwegs.
Wie ist es denn strafrechtlich zu beurteilen? Also wenn ich jetzt mit Daniel und André in irgendeinem Kino eingeschneit bin und alle leben noch und ich habe Hunger und will einen von ihnen essen, oder ich muss auch. Also
willst.
Ja, aber das ist ja wirklich so. Also ist das Mord, ist das fahrlässige Tötung, ist das Mundraub? Also was ist das dann?
Es kommt drauf an. Also wenn du redest sicher vom nördlichsten Kino Europas in Tromsø, in dem ich auch schon mal war und
exakt,
in dem ich wie heißt denn der Tim Burton Film, wo die am Ende zu so Schmetterlingen wird, habe ich vergessen. Also der so ein trauriger Tim Burton Film, den habe ich da alleine gesehen. Die haben netterweise, bin ich immer noch dankbar, danke Kino in Tromsø, ihr habt für mich alleine den Film laufen lassen. In Deutschland gilt ja, ab 3 Leuten läuft der Film. Da reicht eine Person schon.
Nice. Das war ich.
Und wenn ihr da eingeschneit wäret und euch nicht mehr zu helfen wüsstet, dann hängt jetzt davon ab. Also ein Mord wäre vermutlich mal, ich meine, das ist natürlich ein anderes Rechtssystem, aber es ähnelt im Zentraleuropäischen. Also wenn du es jetzt machst, weil du zum Beispiel Spaß daran hast, andere zu töten und sie dann noch aufisst, das ist Mord. Wenn du es machst, um sie aufzuessen, und also zu töten und aufzuessen, um sexuelle Befriedigung dadurch zu finden, ist auch ein Mord. Wenn du allerdings,
ich möchte den beiden nicht zu nahe treten, aber das kann ich definitiv ausschließen.
Ja, das sagen alle vor Gericht, ne? Das musst du beweisen. Aber letztlich wird dann eine sogenannte kritische Einzelfallbetrachtung gemacht und dann schaut man eben, in welcher Situation du warst, und dein Verteidiger oder deine Verteidigerin wird sagen, halten Sie die Klappe, sagen Sie bitte nichts, egal was Sie sagen wollen, sagen Sie es einfach nicht. Ja. Und dann wird das so hingedreht werden, dass das Mildeste für dich wahrscheinlich dann dabei rauskommt. Dann wird man vielleicht annehmen, okay, der war mega verzweifelt, hatte auch vergessen, sich diese eklige Nacho-Soße zum Überleben zu kaufen. Ja. So, hatte auch keinen Zugang mehr zu der Bar, wo die Nacho-Soße ist gefroren. Also es gab keine Möglichkeit mehr. Und dann sind die anderen schon dahin gesiecht und er konnte sowieso nicht mehr erkennen, ob die leben oder nicht, weil die schon ausgezehrt und hungrig da hingen. Und deswegen hat er die, er dachte, sie wären tot, und wir können auch nicht beweisen, dass sie nicht tot waren, und dann wird man das wahrscheinlich so lösen. Da gibt's auch immer wieder Fälle, zum Beispiel vor ein paar Jahren waren das Fischer, die waren nicht eingeschneit, sondern die waren irgendwo oberhalb von Sibirien im Meer auf so einer Nussschale von einem Boot, und da ist eigentlich genau das passiert, und da hat man dann auch gesagt, ja, okay, komm, also ne, was soll's, echt. Der eine Überlebende, der kann froh sein, dass er wieder da ist. Und jetzt gibt ihm meine warme Suppe. Gibt's auch noch ein Foto von, wie er im Flugzeug sitzt, in so einer Gepäckkammer vom Flugzeug und wie er da was zu essen bekommt. Dann, also da macht man meistens nicht draus. Hinzu kommt, dass ja diese ganzen, sagen wir mal, besonders gruseligen Sachen wie Kannibalismus und so, da will auch keiner allzu genau hingucken. Also, weißt du, deine Verwandten oder so, ne, die sagen dann wahrscheinlich auch, hör mal, schön, dass du hier bei der Familienfeier bist, aber bitte nicht über das Thema reden. So.
Muss ich am Kannibalentisch sitzen mit den beiden anderen.
Genau.
Ja. Doch, ich will noch ganz kurz zu dem Wendigo zurück, weil Hörende von uns, die schon seit langem zuhören, werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir über Endless gesprochen haben. Da ist Wendigo ein Thema. Bei diesem Ravenous, den wir immer mal wieder anreißen, aber noch nie wirklich drüber gesprochen haben, ist auch Wendigos Thema. Und für die Videospielfans bei Until Dawn geht's auch um den
Wendigo. Ja, genau.
Also, wir haben ein paar Berührungspunkte, aber Marc hat natürlich komplett recht, dass der Wendigo erstaunlich unterrepräsentiert ist. Dabei hat er doch eigentlich extrem viele interessante Merkmale, die ihn viel mehr für so eine Horrorgeschichte. Also ich kenne auch diesen Stackman aus Hannibal, der auf dem Wendigo basiert, aber da sind so diese anderen Sachen von Wendigo eigentlich gar nicht zu finden, diese Charakteristika. Deswegen bin ich immer erstaunt, weil es als Monster ja auch super dankbar aussieht eigentlich.
Ja, das ist in moderner Zeit so ein bisschen überformt worden von diesen neuen Erfindungen, so Slenderman und irgendwelchen Sachen, die dann irgendwie einfach interessanter waren, weil die Kids das dann sozusagen aus ihrer eigenen, sagen wir mal, Internetkultur in dem Fall entwickeln konnten. Aber ich würde nicht ausschließen, dass solche Monster wiederkommen. Es gibt ja auch diese unsterblichen Monster, die dann in Literatur sind, zum Beispiel jetzt, also das bekannteste natürlich Vampire, die sind dann immer mal verschieden ausgeformt. Die können auch mal in der Versenkung verschwinden, relativ lange. Also Wendigo oder Windigo, wie der manchmal auch heißt, der könnte auch nochmal wiederkommen. Also gerade wenn das jetzt so über ein Internet, da reicht manchmal schon ein Meme oder sowas oder eine Film, manchmal auch cleveres Filmmarketing kann auch manchmal reichen, wie bei Blair Witch. Das hat die Jüngeren werden das jetzt von euren Hörerinnen und Hörern nicht mehr wissen, aber die Bärtigen, ihr seid ja alle drei bärtig, ihr wisst es wahrscheinlich noch. Dabei bei Blair Witch hat das sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also da haben viele Leute ernsthaft angefangen dann zu recherchieren und da wurden auch sehr viele falsche Spuren gelegt von der Filmfirma damals. Also die haben das auch aus heutiger Sicht noch echt ziemlich clever gemacht.
Ja, aber ja, da muss man auch sagen, da war das Internet auch noch in den Kinderschuhen.
Ja, das war halt super dankbare Zeit eigentlich für so Marketingkampagnen. Jetzt wird ja leider dann alles gleich so zynisch debunked, was natürlich gut ist im Zeitalter von Fake News, aber eine geile Kampagne lässt sich halt selten jetzt noch fahren.
Ja, aber es kann trotzdem funktionieren, weil eigentlich die Kampagne von Blair Witch, also für die Jüngeren, das war so ein Film, wo irgendwo im Wald ein vielleicht hexenartiges, jedenfalls böses Wesen herumlauert und wo dann mit so schlechter, verwackelter Kamera die Kids das dann suchen in mehreren Teilen. Und der Punkt ist aber, dass es eine Filmrolle gibt, die eben zeigen soll, was dem Team davor passiert ist, dem verstorbenen Team. Und das wiederum beruht ja auf den alten Snuff-Filmen. Der eine Film heißt ja auch Snuff. Und Cannibal Holocaust und sonst irgendwas, wo die dann aber zu dem Zeitpunkt schon vergessen waren, wo angeblich auch eine Filmrolle im Dschungel oder irgendwas, was halt fremd ist, gefunden werden soll. Und das haben die eigentlich nur aufgegriffen. Das war aber komplett vergessen. Also wenn du so willst, ist eigentlich, steckt da drunter die wiedergeborene Idee der gefundenen Filmrolle. Also so gesehen, manchmal muss es gar nicht das Monster sein, was wiederkommt, sondern irgendwas, was mit dem Erzähltechnischen zusammenhängt.
Absolut. Und ich meine, gerade was so diese ganzen Figuren angeht, ich meine, der Slenderman-Film ist von 2018. Die Figur gibt es schon 10 Jahre früher. Und ich habe immer das Gefühl, kurz auch schamlose Eigenwerbung aus unserem eigenen Netzwerk. Wir machen ja auch noch einen Creepypasta-Podcast, Ende mit Schrecken, wo wir genau diese Themen behandeln. Ich warte immer nur darauf, bis Hollywood noch mehr auf diese Figuren stößt. Da gibt es noch so einen Fundus an Creepypasta-Figuren und Mythen und Sagen, die alle noch nie verfilmt wurden. Da haben sie noch einen Riesentopf zum Wühlen eigentlich auch.
Geil, Slenderman gegen Godzilla und Freddy Krüger und den Windigo.
Alle in einem Topf, Royal Rumble.
Das ja, alle in einem Film.
Ja. Die Tatsache, dass du jetzt gerade auf was André gefragt hat oder gesagt hat, geantwortet hast, bedeutet ja auch, dass er nicht mein imaginärer Freund sein kann, was mich jetzt sehr beruhigt, aber ich habe mir natürlich auch im Vorfeld für diese Aufzeichnung so ein gefährliches Halbwissen angelesen und eigentlich sind imaginäre Freunde ja gut beziehungsweise stärken das Kind. Und ab welchem Alter, falls sich das so pauschalisieren, als würde ein imaginärer Freund denn irgendwie eine Issue? Also wenn ich jetzt einen imaginären Freund hätte, wäre das auch noch okay? Oder würdest du schon sagen, Das ist tendenziell was, wo du jetzt keine Panik vor dir selber haben musst, aber ich glaube, du solltest mal mit jemandem sprechen, der nicht dein imaginärer Freund ist.
Das ist aber wirklich clever gefragt. Also das ist so ähnlich wie, wenn ich aus der Haustür rausgehe und gucke nochmal, ob der Ofen aus ist oder was auch immer. Ne? Wie oft, also wenn ich einmal zurückgehe oder zweimal zurückgehe oder dreimal zurückgehe und die Antwort ist, solange das deinen Alltag eigentlich überhaupt nicht stört oder irgendwelche anderen Leute, deine Nachbarn, deine Familie, ist eigentlich egal, ob du einmal oder dreimal nachguckst, ob dein Ofen aus ist. Das sieht man heute in der schon genannten internationalen Festlegung von Krankheiten so, dass man weniger fragt, sozusagen, wie sieht die Gesellschaft das, sondern stört das die betroffene Person oder nahestehende Person, stört die das überhaupt? Deswegen hat man ja zum Beispiel auch BDSM rausgenommen und so weiter, weil man sagt hat, solange es einwilligend ist, geht das ja keinem Menschen was an. Und bei dem, was du sagst, da kommt natürlich sofort die Psychose, die meiner Auffassung nach, das ist jetzt private Auffassung, schwerste Erkrankung eigentlich, die ich überhaupt kenne, die jetzt nicht sofort tödlich ist, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen dem, was dir an Gedanken eingegeben wird oder an Gedanken, die dir auch entzogen werden können, also dass deine eigenen Gedanken aus dir weggezogen werden oder kurz gesagt, dass die ganze Welt verrückt geworden ist und keiner das versteht, was du dir aus Zeitungsschnipseln und Gedanken und allem möglichen zusammengereimt hast. Und das ist tatsächlich so, dass man das bei unter 18-Jährigen sehr ungern feststellen möchte, weil man dann sagt, okay, Jugendliche in der Pubertät und so weiter, die können ja auch noch irgendwelche Gefühlsschwankungen und so haben. Mhm. Also deswegen, aber trotzdem wissen die Eltern das natürlich, dass das kommt. Das nennt man Prodromalsymptomatik. Also das fängt schon so mit anderen Sachen an, so manchmal auch so, dass Leute Verschwörungstheorien sich dazu tief reinknien und so. Und deswegen ist jetzt technisch gesehen wahrscheinlich die Altersgrenze 18 für den imaginären Freund, der jetzt, von dem du super fest überzeugt bist. Aber wenn du es wiederum ein bisschen freundlicher siehst, könntest du sagen, eigentlich kann der dich auch dein Leben lang begleiten, solange das halt jetzt nicht stört. Also sagen wir mal, du lebst in der Familie und alle wissen, ja, der Papa, der, weiß ich nicht, der bildet sich das halt ein und irgendwie, der hat mal was Schlimmes erlebt vielleicht auch, ne, kommt noch dazu, weiß ich nicht, der war im Krieg oder sowas und wenn der da sein Kuscheltier nicht hat, dann kann er nicht schlafen, dann wird, glaube ich, jeder sagen, ja, was soll's, ne? Und ich meine, gerade bei Leuten mit Traumastörungen, die ja auch so, auf die diese Horrorfilme ja so abzielen eigentlich, für die ist das, finde ich, auch völlig okay, wenn die noch was anderes machen. Das nennt man innerlich sich abspalten, also dissoziieren, wenn du die Wirklichkeit nicht erträgst. Das kann auch schon sein, dass du eine grauenvolle Ehe hast oder, also das muss jetzt kein Krieg gewesen sein, ja, oder irgendwas, was du einfach nicht, und warum nicht? Ich meine, dann legst du dich halt hin und träumst von einer anderen Welt und die Übergänge dazu kennt ja jeder. Mhm. Ich meine, jeder träumt ja vielleicht manchmal von irgendwas und fühlt sich dann hoffentlich besser und nicht schlechter. Deswegen würde ich da einfach nur sagen, stört's oder stört's nicht. Also vor allen Dingen dich selbst. Mhm. Also stört's dich selbst sehr stark. Oder hast du den Eindruck auch, dass du Freunde verlierst? Das wäre auch schlecht. Also wenn du echte Freunde verlierst.
Noch einen imaginären Freund dazu.
Genau, dann, das wäre dann auch scheiße.
Aber jetzt mal, ich meine, klar, wir haben Beispiele, in denen sich Menschen in ihre Traumwelten flüchten. Ich würde jetzt mal ganz prominent sagen, Pans Labyrinth wäre so ein Thema, weil du Krieg zum Beispiel genannt hast. So, ne? Nichtsdestotrotz haben wir aber auch schon genug Filme gehabt, in denen imaginäre Freunde eine Rolle spielen und dann aber auch tatsächlich ja gerne mal eine bedrohliche Rolle spielen. Also ich würde jetzt sagen, wir haben letzte Woche zum Beispiel über Donnie Darko gesprochen hier bei uns im Podcast, weil der jetzt nochmal wieder aufgeführt worden ist. Der hat ja nochmal einen imaginären Freund mit Frank, so. Und Frank, naja, führt nichts Gutes herbei, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben zum Beispiel einen Film wie Mr. Brooks mit Kevin Costner und William Hurt, wo William Hurt auch so eine Art imaginärer Freund ist, der, sag ich mal, Mr. Brooks, Kevin Costner, durchs Leben hilft, aber halt auch schon mal dazu rät, irgendwelche Leute halt gewaltsam aus dem Leben zu reißen, wenn sie halt ein Problem für ihn darstellen. So.
Ich möchte ganz kurz da reinhaken, weil findest du, dass das imaginäre Freunde sind oder ist das eher schon eine Psychose, die halt nur verbildlicht wird, damit es für den Zuschauer besser greift?
Und das ist jetzt halt die Frage, weil, das, also wo ich hier darauf hinaus wollte, weil irgendwo hat man das, wir haben ein ganz berühmtes auch Beispiel jetzt mit Fight Club, ja, sorry für den Spoiler, aber gibt es irgendwie eine Zurückführung wie beim Windigo oder Wendigo auf eben genau sowas? Also wie konnte es sein, dass plötzlich so eine Imagination oder eine Verkörperung von einem nicht eingebildeten, weiß ich nicht, einer nicht eingebildeten Person, dass das so zum Schreckensbild geworden ist?
Ja, das gibt's. Also es gibt, ich würde ja noch Machinist, würde ich noch nennen. Und dann gibt's auch einen alten Schwarz-Weiß-Film, wo so eine, das ist so ein Vorläufer von Zombie-Filmen, wo so eine Frau eigentlich ins Wasser fährt und dann tot ist mit, und dann doch wieder erscheint. Mhm. Ja. Und das, da wird das auch nicht so richtig aufgeklärt. Also ich glaube, der, also sagen wir mal, der Grund aus meiner Sicht als Kriminalbiologe, Kriminalist, ne, ist, dass Psychosen tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich die Mutter allen Schreckens sind. Also danach kommt echt nichts mehr. Also wenn du nicht mehr unterscheiden kannst oder möchtest, aber auch nicht mehr die Steuerungsfähigkeit hast, das zu unterscheiden, dann ist das einfach schlimm und das ist ja nicht selten. Also es ist ja, ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber es gibt eine Prozentzahl von Menschen, die einmal in ihrem Leben eine echte psychotische Phase haben. Das heißt, viele Menschen haben das als Angehörige auch erlebt und das ist halt für jeden schrecklich. Also ich habe wirklich jeden Tag mit psychotischen Menschen zu tun, weil die uns halt Spuren senden oder herausgefunden haben, dass Geheimdienste irgendwas machen und so, ne? Also wirklich jeden einzelnen Tag, 365 Tage im Jahr. Und wir mussten da wirklich auch mal überlegen, wie wir mit denen umgehen, weil es gibt halt auch so Zwischenformen, die denken halt nur, was für die aber auch schrecklich ist, dass sie Insekten unter der Haut haben und so weiter und sind durch nichts davon abzubringen. Also die sind teilweise 25 Jahre lang unsere Klienten und Klientinnen, weil wir die einzigen sind, die ruhig mit denen reden. Ne? Also wir bestärken die jetzt nicht, aber wir das sehen die auch. Wir sind auch eigentlich die einzigen, die dazu große Fachveröffentlichungen und sowas mal machen. Und deswegen glaube ich, dass super viele Leute Berührungen damit haben. Das ist der Onkel, der Papa, die Tochter, aber auch der Sohn, irgendwer, der Nachbar, wo du deutlich merkst, dieser Person kann niemand auf dieser Erde mehr helfen. Vielleicht Medikamente und danach dann Psychotherapie, aber die sind ja nicht einsichtig. Also das hat sich dann sicher auch in Erzählungen und sowas eingeschlichen, weil das ist der pure Horror. Das ist der absolute Horror für die Leute, die zuschauen, die dabei stehen und für die, die diese Krankheiten haben. Die einzigen, die wirklich entspannt damit umgehen können, das habe ich schon oft gesehen, sind sehr, sehr, sehr erfahrene Leute in der Akutpsychiatrie. Die können damit entspannt umgehen, die haben auch keine Angst vor den Menschen, können einschätzen, ob die gefährlich sind oder nicht, aber so normaler, wenn du so in die Zeitung guckst, dann liest er immer wieder, ja, der ist rübergegangen und hat die Nachbarn abgeschlachtet, die psychotische Person. Also alle haben Angst vor denen. Also das ist direkt an Horrorgeschichten, Horrorfilme, Monstermärchen und so weiter dran gekoppelt. Also das ist sicher kein Zufall. Und dann gibt's natürlich den Ausweg, dass du sagst, wie bei Sixth Sense oder sowas, okay, das ist jetzt irgendwie einfach so eine halbkindliche Einbildungen oder sowas, ne? Aber bei den anderen Geschichten, die du da schilderst, glaube ich, liegt oft dieser echte Terror, der schriftstellerisch zunächst und dann filmisch eingewebten Psychose darunter. Das ist, glaube ich, schon oft der Fall. Nur die Zuschauer und Zuschauerinnen haben keine Ahnung davon und für die wirkt das dann einfach nur so bizarr und rätselhaft und mystisch und so.
Ja, wahrscheinlich auch so ähnlich wie halt oft dystopische Zukunftsszenarien genommen werden, weil eine Utopie weniger spannend ist, weniger Material, weniger Reibungspunkte bietet und
weil die Leute nicht wissen, dass diese Dystopien häufig wahr werden. Denken wir mal an Blade Runner. Die beiden Vorhersagen, Blade Runner 1 und 2, nenne ich sie mal. Das ist total krass, wie schnell das eingeholt wurde als Blade Runner 2. Also nur für die Jüngeren, ne? Der zweite Teil, der rauskam, die ganzen Drohnen, die da vorkommen, die waren, als der Film rauskam, war das eine absolute Horrorvorstellung. Wenige Jahre später war die gesamte Erde mit den Drohnen überzogen. Und Teil 1 ist auch schon so, dass man diese Megastädte hat, in denen nichts mehr funktioniert. Und wenn man den Film heute guckt, ich habe das mal im Filmmuseum Potsdam vorgeführt, dann haben alle, da kannte den Film überhaupt niemand. Und dann haben die alle gesagt, ja, das ist ja verrückt, das ist ja, genauso ist das ja geworden. Habe ich gesagt, ja, und wisst ihr, was noch verrückter ist? Der Film ist aus den 80ern und die Story hat der Autor, glaube ich, in den 60ern oder so geschrieben. Also das heißt, die Dystopien sind häufig genau wie die Psychosen etwas total Wirkliches. Ne?
Mm. Ja. Noch ganz kurz den Schwarz-Weiß-Film, den du erwähnt hattest, weil viele unserer Zuhörenden dann immer so Komplettisten sind, alles sehen wollen. Das war Carnival of Souls beziehungsweise Tanz der toten Seelen. Also
könnte gut sein, ja.
Gehe ich stark von aus. Ja, also zumindest fährt da auch jemand mit einem Auto ins Wasser und ist schwarz-weiß, nur so als Vervollständigung. Und was ich auch interessant finde, wegen diesem Erwachsenen oder imaginäre Freunde im Erwachsenenalter, findest du so diese parasozialen Beziehungen, die viele Leute zu Seriencharakteren aufbauen, sind so ein bisschen Ersatz dafür oder ist das was komplett losgelöstes?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt ja mehrere, da gibt's ja teilweise dann auch schon Memes drüber, dass we are not your family, ne, sagen die Darsteller dann, um da so ein bisschen eine Warnung zu geben. Ja. Also ich denke mal, wenn wir jetzt mal an Big Bang Theory denken, das, was ja sehr drauf angelegt war, dass man mit denen im Wohnzimmer auch noch sitzt, ne?
Ja.
Und auch bei vielen Comic-Serien, also Family Guy und so weiter, da ist das ja auch so. Also da denke ich mal, ist das, oder selbst bei South Park oder so, das ist schon okay. Also da wächst man mit auf. Also gerade South Park finde ich, wenn das so einen Long Run hat und Big Bang Theory, wo es ja auch eine Prequel dann zu gibt mit dem Little Sheldon und so, da finde ich das in Ordnung, weil die Leute was davon lernen. Also bei South Park, Family Guy, Big Bang und so, das ist ja im Grunde genommen, ist das ja lehrreich. Also gerade South Park ist ja klassisches, lehrreiches Märchengut. Also das ist ja, ne? Also da ist das schon okay, wenn du da parasoziale.
Aber findest du auch, dass man parasoziale Beziehungen zu, also du würdest nicht unterscheiden zwischen einer menschlichen Figur oder einer gezeichneten Figur?
Nee, überhaupt nicht. Nee, da würde ich überhaupt nicht unterscheiden. Das, oder auch dem Teddybären oder komplett Fantasiewesen. Ich kenne ja auch Leute persönlich, die sich identifizieren und selber sagen, sie haben nur einen menschlichen Körper, aber sie sind selber total andere Wesen oder so. Das ist mir alles egal. Okay. Die Frage ist nur, entsteht daraus etwas für dich und deine Umwelt eher Angenehmes? Ist es eher hilfreich? Ist es eher sozial oder nicht? Und dann gibt's natürlich auch noch diese reinen Nerd-Sachen, die finde ich aber auch eher hilfreich. Zum Beispiel gibt's eine große Gruppe von Dudeisten. Also ich bin zum Beispiel auch dudeistischer Priester und Absolvent der Abide University. Das ist beruht auf dem Big Lebowski, auf dem Film. Da ist zum Beispiel der Fokus komplett eigentlich auf dem Big Lebowski, also der, wenn du so willst, dem Hauptdarsteller. Das ist aber keine echte parasoziale Beziehung, sondern das führt dazu, dass die fertigen Typen halt, ne, die da die Fans sind, ist eine sehr, sehr große Fan-Community, die haben da eine Art, die finden da einfach einen Weg, miteinander zu reden, so ein bisschen wie bei manchen Mangas, bei manchen Manga-Conventions, dass du bist dann Fan von irgendwas und das ermöglicht dir aber, mit den anderen zu reden. Es geht gar nicht so sehr darum, ob du da eine parasoziale Beziehung oder nicht zu der Figur hast. Deswegen bin ich da ziemlich offen. Also in dem Moment, wo das halt schlimm für die Leute wird, Wie ich schon mehrfach sagte, ne, da sollte man drüber reden. Aber ansonsten finde ich das egal, weil wenn das dein Leben stabilisiert, nehmen wir mal zum Beispiel Leute aus dem Autismus-Spektrum. Wenn die jetzt, da ist ja klassischerweise das Stofftier oder so, wenn die jetzt das Einkaufen nicht aushalten, das Licht ist zu hell, es rennen zu viele Leute rum, die Mama regt sich immer auf, wenn man mal seine Ruhe haben will, okay, dann nimmst du dein Stofftier mit. Und wenn wir ehrlich sind, was haben wir als Kinder alle auch mit rumgeschleppt? Ein Stofftier.
Zweckheiligt die Mittel da.
Soll's. Ja. Und auf deine Frage, wirklich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man dann eine parasoziale Beziehung dazu hat. Das ist egal.
Also finde ich jetzt auch nicht, also das wollte nicht den Eindruck erwecken, ich glaube nicht, so hast du es auch nicht wahrgenommen. Nee, hab und ich finde auch, dass viele, dass ja über diese parasozialen Beziehungen, also dass man quasi imaginäre Freunde hat und darüber sich so engagiert und darüber wieder richtige Freunde kennenlernt, hat irgendwie was sehr Tröstliches. Das finde ich sehr wholesome auch.
Und die Stabilisierung auch im Alltag. Also selbst wenn du keine Freunde dazu findest, in irgendeiner Phase kann das dann halt mal sein, dass sich das irgendwie stabilisiert. Also sagen wir mal, du bist jetzt, weiß ich nicht, du hast die Liebe deines Lebens verloren, ja, und das ist auch wirklich passiert und so weiter. Ja. Und ich meine, dann willst du jetzt ja auch nicht ein Jahr lang alle Leute damit tot nerven, sondern dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn du da das dann...
Ja, es ist ja auch das, also halt im Prinzip Kuchel ist...
Oder dein imaginäres Wesen, da ist doch alles.
Ja, dieses Comfort-Binging, was Leute machen, ist ja im Prinzip nichts an. Also ist das vereinfacht gesagt schon irgendwie auch so ein Coping-Mechanismus oder so ein Abschaltmechanismus?
Also ich denke schon, weil ich meine, wenn du mal überlegst, wenn du dir die Übergänge anguckst, gerade auch in Richtung Film und Literatur, dann ist das ja häufig irgendwas, was aus einem Trauma passiert. Also es wird manchmal in Horrorfilmen ja nicht erzählt, aber oft wird's ja angedeutet oder erzählt. Ne? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der in eurer Community so bekannt ist, der ist relativ neu, Man heißt der, also Männer, Man. Ja, und da ist das ja so, da wird das ja nicht so richtig erzählt, was das ursprüngliche Trauma ist, aber man kann sich aus dem Filmtitel schon vorstellen.
Also einiges herleid.
Ja, nicht wahr, also insofern, ja, ich das mit dem Coping, denke ich, das ist schon richtig.
Ja, also ich kenne das auch, also irgendwie immer, wenn es mir schlecht geht, lasse ich King of Queens in Endlosschleife laufen und ich würde halt nicht mal sagen, dass ich mit irgendjemand von dem wirklich befreundet sein würde, aber es sind halt so vertraute Personen und dadurch geht's mir auch besser, also ist jetzt kein Allheilmittel und ich würde es nicht als Ersatz für eine Therapie empfehlen, aber...
Genau, aber das zeigt aber schön diese Auffächerung, ne? Du hast einerseits was Kleines, also einfach nur, es beruhigt dich so ein bisschen bis hin zu, es ermöglicht dir überhaupt vernünftig weiterzuleben und alles dazwischen.
Aber dann ist doch der Grad zwischen Kult und parasozial auch sehr dünn, oder?
Total. Also das siehst du ja bei den schon genannten Memes, wo dann die Serienleute selber sagen, Leute, ihr braucht auch aber guckt mal, ob ihr nicht auch eine echte Familie oder eine echte Community findet. Aber das hat sich in den letzten Jahren, wie ich finde, hat sich das eigentlich ganz schön aufgelöst. Dadurch, dass es so viele nicht nur so super vernerdete, spezialisierte Foren, irgendwelche Sub-Reddits oder sowas gibt, sondern dass das auch einfach in allen sozialen Medien jetzt dir einfach die Möglichkeit gibt, okay, ich suche nach irgendwas, was ich dachte, das wäre mein Spezialinteresse und das finden andere super komisch und dann geht das auch. Also am besten hat man es bei Studio Ghibli gesehen, ne? Das ist ja mittlerweile, da gibt's ja Museumsausstellungen schon und das ist ja, das zählt ja schon als Weltklassiker der Weltliteratur sozusagen oder des Films. Und am Anfang war das, ich glaube, da galtest du wirklich als ultra sonderlich, wenn das dein Spezialinteresse war, ne? Also insofern hast du recht, dass das die Grenze ist sehr sehr dünn oder sehr sehr weit, wenn man so will, sehr breit.
Ja. André, komm, hau einen raus.
Vor allem, was wir eben darüber gesprochen haben.
Kommt ein imaginärer auch. Freund zum Arzt.
Wo wir schon eingestellt haben, vor allem aber auch, ich meine, Tino hat jetzt aus seiner Perspektive erzählt, aber wenn man sich vorstellt, Tino ist erst 5 oder so, gehen wir mal zurück in seine Jugendzeit. Redet nicht gern drüber, ich weiß, aber heute müssen wir mal rein, Tino. Gerade auch natürlich, wie wir im Film auch haben, sind ja Kinder immer die natürlich vor allem, wir haben die Stofftiere, wir haben einfach die Symbolbilder der Kinder, die immer wieder in Horror reingenommen werden. Wie siehst denn du das aus deiner Sicht? Ist es einfach nur dieses Relatable, wir brauchen etwas, ne? Wie du gerade gesagt hast, man schleppt früher sein Stofftier mit rum, deswegen finden wir es gerade auch im Horror wieder, weil es diese Relation herstellen kann, wir kennen es von früher und es wird einfach vom das Gute ins Böse umgewandelt oder siehst du da noch mehr hinter, gerade auch auf der psychologischen Ebene?
Also die letzten Horrorfilme, die ich gesehen habe, auch gerne immer die böse Nonne, die irgendwo auftaucht, oder weißt du, die 20. oder sowas. Und da ist es wirklich so, dass es eigentlich um die Traumavererbung geht. Also es ist tatsächlich so, dass sowohl bei psychischen Krankheiten als auch bei Traumata, dass in die nächste Generation sich vererbt und in die übernächste. Also schöne Beispiele sind natürlich der Zweite Weltkrieg, wo du dann erst die traumatisierte Generation hast, dann hast du die Silent Generation und danach kommen dann halt diejenigen, die dann sagen, okay, jetzt müssen wir mal Therapie machen, das ist dann die dritte Generation erst, obwohl eigentlich die erste Generation die Therapie schon gebraucht hätte. Und dann kommt die vierte Generation, die sozusagen durchtherapiert ist und die dann sagt, ey, was ist eigentlich mit euch allen los? Warum seid ihr alle so komisch? Also das, dann gibt's bei psychischen Krankheiten das auch, weil die ja teils erblich sind, teils aber auch über den Stress. Also zum Beispiel, wenn deine Eltern Borderliner sind oder Psychosen haben oder sonst irgendwas, kriegst du im Mutterleib den Stress, weil die sind ja dauernd gestresst, immer. Oder Angststörungen oder sowas haben. Und dann kriegst du das als Kind schon mit. Dann kriegst du so, das nennt sich Methylierung, dann ist es wie so kleine Klämmerchen auf deinem Erbgut im Mutterleib. Und dann vererbt sich das auch dadurch weiter und natürlich über die ganze Familiensituation. Und die Horrorfilme, die in letzter Zeit so rauskamen, finde ich, hatten häufiger was damit zu tun, wie hier auch in Imaginary. Also man kommt wieder an den Ort seiner Kindheit, dann ist das Bärchen damals schlecht behandelt worden von der Mutter und dann vererbt sich das die nächste Generation. Und was, glaube ich, die Lehre sein soll, ist, kümmere dich um deine Traumata, so dass das nicht an die Kinder weiter vererbt wird. Und das wiederum halte ich für eine Nachwirkung aus dem Zweiten Weltkrieg, weil eben diese vier genannten Generationen, die ich gerade schon geschildert habe, natürlich auch in den USA stattgefunden haben. Da vielleicht eher mit dem Vietnamkrieg als mit dem Zweiten Weltkrieg, beides vielleicht. Und Koreakrieg. Und die haben das ja auch voll mitbekommen. In derselben Reihenfolge wie die Zentraleuropäer und Zentraleuropäerinnen. Also ich denke, es könnte wirklich sein, dass diese Sorte Filme dann ausstirbt und dann eher durch diese Nonnenfilme, ne, also sexueller Missbrauch durch Priester, Priesterinnen, irgendwie sowas halt, oder durch Nonnen, dass das vielleicht noch eine Zeit lang sich hält. Und wenn das dann ausstirbt, dann kommt halt irgendwas anderes, was dann, je nachdem, vielleicht zum Beispiel könnten jetzt durch die großen Umweltkatastrophen, könnte das dann vielleicht eher so ein Thema werden, ne? Das kann man nicht wissen. Ja, aber ich glaube, es geht um Traumavererbung häufig. Nicht immer, aber öfter.
Finde ich aber auch, dass das gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren, also je mehr quasi okay ist zu fragen, warum der Opa eigentlich nie geweint hat, obwohl er im Krieg war und auch Gründe zum Weinen haben müssen, je mehr so Fragen normalisiert werden, auch wirklich drüber gesprochen wird, dass sich das auch in Horrorfilmen widerspiegelt. Also dieses Intergenerational Trauma ist, glaube ich, so seit 5 bis 10 Jahren. Also das Erste, wo es mir so wirklich aufgefallen ist, war dieser Relic, wo auch dann 3 Generationen aufeinandertreffen und dann halt diese Trauma zusammen aufarbeiten. Und Horror hat natürlich viele dankbare Möglichkeiten, Trauma so darzustellen, dass es plakativ und eindeutig wirkt.
Alles, was so Amityville Horror ist, ne? Also ich komme in das Haus, schleppe in das einsame Haus, also in die neue Lebenssituation, schleppe ich meine alte Scheiße mit und dann kommen die Geister, die dann zum Beispiel die Kinder heimsuchen. Also das sind eigentlich die Geister der Eltern, aber oder der Großeltern, aber die suchen dann die Kinder heim. Ja.
Das ist ja auch immer spannend, bei so Spukschloss oder bei Spukhaus-Horror weiß man ja ganz lange oft nicht, ist das Haus verflucht oder sind die Menschen, die drinnen waren, verflucht? Also das ist immer ganz reizvoll zu merken, so nach, wenn der dritte Akt anfängt, merkt man ja meistens, okay, sie verlassen das Haus, aber das Spuken hört nicht auf und dann merkt man, ah, okay, es ist doch irgendwas eher mit Trauma und nicht, dass das Haus
böse ist.
Das
hängt an den Figuren und nicht an den
Ja, dieses Gebäude, böse ja. Haus war halt so, bis das Blut gefriert, da ja. war eher so das böse Haus. Bei Shining ist es ja schon auch so eine Übergangsphase mehr oder weniger, wo dann immer klar wird, wo es eigentlich herkommt. Und inzwischen sind ja die Häuser eigentlich gar nicht mehr böse, weil was soll in irgendeinem Neubau in Berlin, wo soll da was Böses drin sein? Gibt natürlich Ausnahmen, aber es gibt ja nicht mehr diese Herrenhäuser.
Es muss ja, nur auf einem Friedhof von irgendeiner Kultur gebaut worden sein. Und schon bist du,
ja. Oder die aufgebohrte Wand. Oder sie bohren irgendeine, die Bauarbeiterinnen bohren irgendeine Wand auf oder so. Also da, die Möglichkeiten sind da weit gefasst. Aber ich denke, man sieht, wie ihr das gerade auch schon jetzt gesagt habt, man sieht wirklich diese Hauptsäulen, auf denen diese ganzen Horrormotive ruhen, weswegen es ja auch viele gar nicht interessiert. Also Horrorfilmfans gibt ja gar nicht so viele. Das ist klar, wir gucken die halt und wir sind halt nerdig und mögen die. Und die Filmfirmen sagen sich halt, okay, komm, dann hauen wir jetzt noch mal einen raus, das passt schon. Aber ich habe zum Beispiel Dune geguckt vorgestern und da lief Imaginary schon und der lief dann halt in dem kleinen Kino im Keller, ne, weil das funktioniert, also der Film funktioniert, Horrorfilme laufen, auch die Nonnen-Horrorfilme und alle anderen, die funktionieren schon, die Geisterhausfilme, aber das ist jetzt eher so Brotarbeit, ne, auch für die Regisseure und Regisseurinnen, also zum Beispiel von Saw, wenn wir mal eine ganz andere Sorte Horror nehmen, die dann eher so moralisierend daherkommt, da ist es ja so, dass der ich weiß gar nicht, ob der Produzent war oder sowas, also einer von denen, der mit dem habe ich mal eine Filmpremiere gemacht und der konnte noch nicht mal Blut sehen. Also da merkt man schon, dass dieser super expressive gewaltpornografische Horror oder so, dass der teilweise auch nur völlig symbolisch verstanden wird, also auch vom Filmteam und von der Filmfirma, und die wollen eigentlich das Nerd-Publikum, was in Wirklichkeit die Gewaltpornografie geil findet und denen das Symbolische herzlich egal ist, die wollen die eventuell gar nicht bedienen oder nehmen das einfach auch noch mit. Also da gibt's noch viel mehr Verästelungen, wie ich finde, die damit zusammenhängen.
Gibt es denn jetzt, wo du jetzt schon mal, ich meine, wir haben jetzt mitbekommen, du hast ja schon gewisse Mythen entmystifiziert oder die Herleitung dafür gemacht. Gibt es für dich, der halt echt eine Menge kennt in dem Bereich, endlich mal eine Figur, die es jetzt auch mal verdient hätte, einen Film zu bekommen? Beziehungsweise gibt es noch irgendeine Figur, die vom Kino oder eben der Serie oder sonst irgendwas bisher völlig vergessen wurde?
Also es gibt natürlich viele Figuren, bei denen es immer spannend ist, wie sie neugeboren werden, die Vampire natürlich, ne? Eigentlich auch die Hexen, aber die sind jetzt so, sagen wir mal, verharmlost und veralbert, dass das dann immer so eine Sache wird. Aber da kann man immer was draus machen, ne? Ewige Motive, also bei den Vampiren ewige Liebe, ewiges Leid, so, ne? Da kommt halt immer drauf an. Dann hast du halt mal den sportlichen, geselligen Vampir, ne? Oder dann hast du den super gruseligen, traumatisierten Vampir, oder da hast du den depressiven oder alle zusammen. Also das wird wahrscheinlich nie aussterben. Das finde ich immer ganz spannend, weil ich sammle da die ganze Literatur und bin auch Pate von den ganzen alten Vampirbüchern aus dem 18. Jahrhundert in den europäischen Bibliotheken. Und deswegen muss ich sagen, das finde ich persönlich jetzt ganz interessant, weil man dann halt Spaß dran haben kann, sich da nochmal reinzufuchsen in die alten Stories. Aber es gibt natürlich super viele Wesen. Also wenn du mal ins Lexikon des nicht und Gegenstände auch, also nicht nur Wesen, wenn du mal ins Lexikon des Aberglaubens guckst, das hat, weiß ich nicht, ich glaube so 20 Bände oder so, das kann man, glaube ich, mittlerweile auch online angucken. Da findest du auf einer Seite findest du Münzen, Federn, Fußabtreter, ein Haar. Wirklich, da könntest du mit, das ist in so Spalten aufgeteilt, da könntest du mit einer Spalte, könntest du 20 Horrorfilme drehen. Also das ist Wahnsinn, wie wir so sagen würden, abergläubische oder angeblich unwahre Vorstellungen an was geknüpft. Scheren. Zum Beispiel unsere technische Mitarbeiterin an der Uni Köln, die Mutter, war noch 100% davon überzeugt, dass wenn man eine offene Schere unter einen Fußabtreter legt, dass dann keine Hexen in die Wohnung kommen können. Und ich meine, alleine daraus kannst du schon einen Film machen. Ne? Ja. Okay. Glaub, die Katze läuft lang, dreht den Fußabtreter zur Seite, die Schere ist nicht mehr richtig gedreht. Oh Gott, jetzt bricht die Hölle los. Mhm.
Aber hast du von diesen ganzen eher Unbekannten, hast du dann Favoriten, wo du sagst, ja Mann, der verdient oder das verdient mal einen Film?
Nö, ich finde die alle geil, solange die Regie das ernst nimmt. Also wenn die Regie und die Schauspieler, Schauspielerinnen das, und die Produktion und die Filmfirma, solange die das jetzt nicht nur runterfrühstücken und sagen, komm, das reicht jetzt, ne, der Schnitt reicht, dann machen wir 3 Millionen am Ende als Marge draus, dann reicht uns das jetzt mal gerade, dann ist das okay. Also wenn die sich da wirklich die Seele aus dem Leib spielen und dann ist mir das auch egal, ob da wieder eine Katze auf dem Speicher schreit und in Wirklichkeit das Holzpferd, das Gruselholzpferd ist und so, das ist mir alles egal. Also ich finde die super gruselig, besonders wenn man die im Kino guckt mit den anderen Leuten, die dann halt wirklich quieken und schwitzen, sich beim Nachbarn unter der Schulter verstecken, unterm Arm und so. Kein Problem, also da habe ich echt keinen Favoriten. Also mir würde die, also ich finde die Münze halt immer gruselig, weil beim früher war ja im DC-Universum war ja, hat ja Double Face, der Staatsanwalt, hat ja so eine Münze mit so einer verkratzten Seite gehabt. Das ist übrigens ein gutes Beispiel, wie du eigentlich immer wieder was neu beleben kannst. Der Joker, das ist ein schönes Beispiel. Der ist natürlich eine Horrorfigur, aber am Anfang halt eher so ein Horrorclown. So, und der ist ja wirklich unfassbar finster geworden im Laufe der Zeit, sowohl in den Comics als auch in den Filmen. Deswegen. Also völlig egal. Kannst du alles nehmen. Also hier, ich meine, was nehmen wir mal? Zum Beispiel, das wäre klassisch, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber für euch halte ich ins Bild. Das habe ich irgendwo in Paris, lag in so einem Antiquitätenladen, lag hier so eine Hand, die hat so Handlinien drauf. Und das ist ja heute fast vergessen, dieses Lesen aus Handlinien. Die Älteren kennen das noch, die Jüngeren nicht mehr so. So, alles klar. Bei Benecke im Labor ist gerade ein Gehirn reingekommen, ist nämlich tatsächlich passiert, ein menschliches Gehirn. Und jetzt liegt aber da die Hand drauf und jetzt, keine Ahnung, fällt ein Tropfen von der Gehirnflüssigkeit da drauf und es stellt sich raus, das Gehirn gehörte irgendwie, aber die Kinder wussten es nicht. Und dann in den Handlinien passiert, und ey, wirklich, der Fantasie sind da sowas von überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wirklich, ladet euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ladet euch das Handbuch des Aberglaubens runter vom, das ist, glaube ich, jetzt schon 80 Jahre alt. Dann habt ihr den Rest eures Lebens, könnt ihr Drehbücher schreiben.
Besitzt du noch Aberglauben? Also gibt es irgendwie so gewisse Marotten, wo du sagst, ja, eigentlich, weiß ich nicht, rein biologisch oder physikalisch oder chemisch gesehen ist das kompletter Quatsch. Aber das sind so diese, weiß ich nicht, kleinen Ticks, die man sich irgendwie behält, um vielleicht auch irgendwo, weiß ich, eine Art Ordnung zu finden oder halt eine Art Ruhe auch vielleicht, kann ja auch sein.
Ja, 100%. Also alles, was böse Magie ist, findet nicht statt, wenn ich im Raum bin. Gibt's nicht bei mir. Also sogar Superman ist ja gegen Magie empfindlich, also gegen Kryptonit und Magie. Das wissen die meisten nicht, aber der ist da kann er nichts gegen machen. Das wird heute nicht mehr so erzählt im entsprechenden Universum, aber das ist so. Und das mag ich wirklich nicht. Also da gehe ich dann einfach. Also ich mache jetzt auch kein Drama und Theater, aber wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, lass uns das mal ausprobieren, dann nein. Also die Ouija-Boards, auch klassisches Filmthema, die finde ich manchmal auch gruselig, weil die, wenn die Leute so dran glauben, die das machen, dann denke ich mir immer so, ich weiß nicht, ob man das jetzt so bestärken sollte, weil da kann natürlich auch was sehr Unangenehmes rauskommen. Ich finde es zum Beispiel super, wenn die Leute sagen, ich habe zum Beispiel mal von einer Oma geträumt, die ist gestorben. Und das war schon was her. Und dann habe ich geträumt, dass die absolut glücklich und friedlich im Jenseits ist und mir auch nochmal einen schönen, friedlichen, liebevollen Gruß sendet. Alles gut, ne? Kein Problem. Finde ich super, egal ob das stimmt oder nicht. Also jetzt, ne, chemisch stimmt's ja, in meinem Kopf hat's ja stattgefunden, ne? Aber ob das für den Rest der Welt so ist, ist eine andere Frage. Aber alles, was das dann so ins Grauenhafte und Tödliche und Fiese oder auch so. Ich bin manchmal in New Orleans, da gehe ich dann in die letzten verbliebenen Botanica-Stores, also jetzt, seit New Orleans abgesoffen ist, ist schon was her, gibt's kaum noch welche, aber da sage ich auch immer, bitte nur was Gutes und nicht irgendwas, was so einen bösen Zauber erzeugen kann oder zum Beispiel, was ich auch tückisch fand, das habe ich dann auch nicht selber gemacht, das musste eine Freundin machen, da haben die mir, bevor New Orleans abgesoffen war, das ist schon ganz lange her, in einem echten Botanica-Store, haben die mir so Blüten gegeben, haben die gesagt, wenn du die ins Badewasser tust und badest in dem Badewasser, dann bist du für immer in Liebe an die Person gebunden, an die du als erstes denkst, wenn du da badest. Habe ich gesagt, okay, das kannst du machen. Also da, danke, nein, ne? Also so, also nicht, dass ich jetzt dass ich das für super chemisch, physikalisch wirklich halte, aber wie schon gesagt, wenn in deinem Kopf Serotonin, Dopamin und alle anderen Nervenverbindungen, der Strom das halt wahr machen, dann ist es halt etwas, und damit sind wir wieder am Anfang, was dich eben zu stark beeinflussen könnte. Und weil ich halt einfach nur ein kleiner Junge bin, der gerne Comics liest und so, und Filme, halte ich mich dann lieber aus den schlechten Sachen raus.
Ja. Ich bin auch meistens, also wenn ich irgendwo, also ich versuche auch so Aberglauben so weitgehend rauszuhalten, aber manchmal erwischt man sich ja dann doch bei irgendwelchen Sachen oder so, wo man so denkt, eigentlich, man sagt so, man ist Atheist oder Agnostiker, man glaubt nicht an irgendwelche höheren Mächte, aber dann irgend so ein Quatsch, oder wenn ich dann sehe, dass Leute sich dann so Salz über die Schulter werfen, das befremdet mich immer enorm, und da weiß ich immer nicht, ob mich diese Handlung befremdet oder dass diese Person das glaubt, und was ich dann assoziiere, was, wenn so eine Person sowas glaubt, was noch drin steckt. Also da bin ich immer sehr zwiegespalten, wenn ich so Aberglauben in der Realität irgendwo sehe.
Das ist ein gutes Beispiel mit dem Salz. Zum Beispiel, ich wohne hier in so einem Wohnsiedlung, wo viele Leute immer ein- und ausziehen und so weiter, ne? Da ist viel Bewegung drin. Und den neuen Nachbarn und Nachbarinnen stelle ich häufiger Brot und Salz vor die Tür. Mhm. Das ist so eine uralte Geschichte. Könnt ihr mal googeln. Die geht viel weiter zurück eigentlich, aber die bringt halt Glück. Und dann ist mir das auch egal. Also zum Beispiel, die letzten Nachbarn sind hochgekommen, die kannten das nicht. Und dann, die wussten aber, dass das von mir war, weil ich da so ein Herzchen gemalt habe. Und dann wissen alle, dass das von mir ist. Und dann haben die gesagt, so mit einer Mischung aus Befremdung und so, haben die gesagt, ja, Marc, stimmt, Brot und Salz kann man eigentlich immer zum Kochen in der Küche brauchen. Ne? Also du bist nicht wissen. Ja. Und dann habe ich es aber auch nicht aufgelöst. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, vielleicht kriegen die das ja mal raus, was es damit aussieht.
Ja, es ist halt immer so diese Grenze zwischen Aberglaube und wann das Tradition wird, ist halt immer so fließend, weil ich finde auch, als Kind hatte ich richtig Angst immer vor diesen Kreidezeichnungen an Türen, die ja nur bei katholischen Familien hingemacht wurden, und halt auch mit dieser, man liest irgendwie John Sinclair, oder man guckt sich die John Sinclair Cover an, sieht an manchen Häusern diese Zeichen und denkt halt, ja, okay, klar, da wohnen Vampire. Nicht hingehen.
Da übrigens noch ein Lesetipp und ein Hörspieltipp für eure Hörerinnen und Hörer. Es gibt tatsächlich eine John Sinclair Sonderband, wo mein Team, also mein Laborteam, die Ines, die Tina und ich, wo wir die Hauptdarsteller sind, könnt ihr euch gerne mal als Hörspiel runterladen. Ich spreche mich auch selbst im Hörspiel. Also, nice. Cool. Ich hab auch so ein John Sinclair Kreuz mit den ganzen kleinen Symbolen drin.
Stark.
Vielleicht hilft das ja eines Tages auch mal.
Nicht das einzige Horrorhörspiel, was du gemacht hast, ne? Wie hieß das andere? Echos oder so? Oder Echos?
Ja, es fragen mich öfter mal Horror und auch in Musikumfeldern Leute da irgendwie mitzumachen. Und das mache ich dann auch ganz gerne. Aber da ist es für mich eher interessant zu gucken, wie die das glaubwürdig machen, was ich vorhin schon sagte. Weil es gibt ja immer so diese reine Nerd-Fan-Ecke, wo es ruhig trashig sein darf. Und dann gibt es aber auch die sich wirklich reinhängen und das super ernst meinen. Ja, genau, da mache ich dann ab und zu mal mit. Mhm. Und die denken sich dann irgendwas für mich aus. Meistens so der verrückte Wissenschaftler oder so. Mhm. Aber da zum Beispiel habe ich jetzt keine Bedenken oder so. Das ist für mich eine rein künstlerische Sache. Ne?
Aber jetzt dann trotzdem, dann muss ich aber fragen, was, weil wir hatten beide Filme ja auch schon im Podcast. Du warst sowohl bei Sky Sharks, warst du mit dabei, als auch du bist der Produzent oder hast mitproduziert bei Mad Heidi.
Genau, das ist richtig. Die sind ja jetzt reiner, beide absoluter Trash, ne? Also Zeiger 10 von 10 schlägt das an. Nee, das stimmt. Aber da wird ja jetzt nichts wirklich ernsthaft Magisches. Also bei Mad Heidi ist klar, die Heidi aus dem Kinderbuch dreht halt durch, ne, aus also nachvollziehbaren Gründen in dem Film. Und bei den Sky Sharks, ich meine, Haie, also Zombie-Haie von den Nazis, die Flugzeuge zum Absturz bringen. Ich meine,
habe ich halt schwer abzulehnen. Ja. Kriegst du mehr so Anfragen für so Fanprojekte oder mehr Anfragen, ob du jemanden einen perfekten Mord erklären kannst? Also kommen auch manchmal so dubiose Anfragen, wo du denkst, das wirkt sehr fishy, weil, also wahrscheinlich zweigeteilte Frage. Es wird ja oft gesagt, den perfekten Mord gibt es nicht. Würdest du das auch so sehen? Und kommen so Leute, die wirklich erklärt haben wollen, wie man jemanden perfekt umbringen kann?
Also auch da ist die Grenze verschwommen, ne? Also scharf, aber verschwommen gleichzeitig, wenn man so möchte. Oder breit und scharf. Also die Frage nach dem perfekten Mord war früher sehr häufig, nachdem ich aber jetzt seit 31 Jahren sage, was ist denn für dich perfekt? Weil ich finde Morde nach all den Mordmerkmalen, die es gibt, irgendwie nicht nie perfekt. Und dann trauen sie sich meistens nicht zu sagen, ja, so, dass es keiner entdeckt. Dann sage ich halt, wenn das dann jemand sagt, sage ich, ja gut, aber es wird ja viel im Nachhinein entdeckt. Also es gibt ja laufend Tötungsdelikte, die 20, 30, aber manchmal auch 1600 Jahre später entdeckt werden. Also was soll's? Deswegen, da bin ich dann so ein bisschen wie der, sagen wir, der Programmierer, der dann sagt, definiere perfekt. Ja, ja. Und dann alle so, oh, der Marc, okay, komm, lass ihn. Also da, so deswegen, und die zweite Frage, das ist tatsächlich so, gerade bei dem Vortrag über Serienmord, wo ich dann oft auch über echte Psychopathie rede, also die klinisch festgelegte Psychopathie, da hast du natürlich auch hin und wieder Psychopathen, Psychopathinnen oder Menschen, die welche kennen, sei es in so einer codependenten Beziehung oder die sonst wieder reingerutscht sind und oder Psychopathen und Psychopathinnen, die selber welche sind und das dann erkennen, die fragen dann auch schon mal was. Und da sage ich denen aber ganz ehrlich, guck mal, es gibt die und die Merkmale, kannst du dir ja mal angucken. Und viele Psychopathen und Psychopathinnen haben auch Berufe, die halt, sagen wir mal, extrem unsozial sind auf den ersten Blick, aber die in einer sehr sozialen Weise ausgeführt werden, zum Beispiel eiskalte Berechnungen. Also das finde ich jetzt zum Beispiel nicht gut im Krieg, ne, strategische Entscheidungen im Krieg, das ist natürlich klassisches Material für Psychopathen, Psychopathinnen. Oder riesige Firmen sanieren, wo du direkt mal alle schwangeren Frauen kündigst und so weiter. Ne, das ist auch was gerne dann Psychopathen, Psychopathinnen gut können. Wo aber hinterher alle dankbar sind. Dann sagen die, oh, das ist der tolle General gewesen oder oh, das ist der tolle Firmensanierer gewesen. Ja. Da gibt's Antworten drauf und ich rede dann ganz ehrlich mit denen. Das mache ich mit den Tätern und Täterinnen auch, wenn die antisozial sind. Dann sage ich zu denen, hör mal, deine bisherige Lebensgeschichte zeigt, also jetzt, wo du mich fragst, zeigt ja, dass du halt immer jemand anders schuld ist. Und ich finde jetzt, wenn ich deine Akte angucke und sehe, dass du über 40 Delikte begangen hast und mir erzählst, dass über 40 Mal jemand anders schuld war, habe ich den Eindruck, dass du da vielleicht mal so, weiß ich nicht, du willst ja jetzt ein Buch schreiben oder so, ne? Sagen die dann, dann sage ich, du musst dann halt schon ehrlich sein. Und ich habe den Eindruck, dass die Leserinnen und Leser und ich auch das komisch finden, dass du also 40 Mal für schwere Verbrechen immer einen Schuldigen findest oder so. Also deswegen, da werde ich schon häufig nachgefragt, was du sagst, aber ich gebe dann ganz ehrliche Antworten und dann weiß ich auch nicht, wie das weitergeht. Das erfahre ich dann.
Weil das stelle ich mir so persönlich als eher so, also nicht Schattenseiten, aber als eher so was, was halt laufend passiert, wo man immer so denkt, okay, diese Frage wieder.
Ja, das hast recht. Nee, das ist auch so. Finde ich aber angenehm, weil es ist halt oft so, auch da, das ist halt wieder ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Und es sind auch Leute, die zum Beispiel einfach nur tatsächlich super, zum Beispiel die ganzen neurodiversen Menschen, die dann super gemobbt werden, die gucken sich dann so ein paar Merkmale an, die ich bei irgendeinem Vortrag mal erzähle. Und dann sagen die, ist zum Beispiel gestern passiert. Und da hat eine mir einfach einen Gefallen getan und dann habe ich gefragt, ja, wieso hast du mir das denn angeboten und warum hast du das gemacht? Und dann hat die gesagt, ja, weil ich halt durch deine Vorträge gemerkt habe, dass jetzt verstehe ich besser, welche Art von Neurodiversität ich da habe. Und da ist es so, von außen betrachtet wirken die manchmal auch zurückgezogen, kauzig, unsozial, aber das stimmt überhaupt nicht zum Beispiel. Also das ist jetzt auch nicht nur so, dass du nur die irren Fans hast, die davon träumen, wie sie ihren Chef oder ihre Chefin töten könnten, oder dann nur die echt psychopathischen Leute, die das ganz normal finden und die gar nicht verstehen, warum die anderen sich alle so aufregen, oder nur die Neurodiversen, die einfach gerne einfach nur wissen, verbessern die Welt verstehen würden, sondern du hast halt alles immer dazwischen. Das sind alles so riesige Wolken und das macht mir riesigen Spaß, da in so vielen verschiedenen Welten da so ein bisschen eintauchen zu können. Bei den Horrorfilmfans ist das auch so. Wirklich, ne? Das haben wir ja schon so ein bisschen in dem Podcast hier geschildert.
Ja, weil man auch immer gerade merkt, dass das Feedback von den Horrorfilmfans ist immer deutlich normaler als das von anderen Zielgruppen. Wir haben ja auch ein True Crime Podcast im Netzwerk, da haben wir gerade Dieter Zoweme gehabt in der einen Folge. Und da hat jemand geschrieben, erinnere mich gerne noch zurück an diese Zeit damals, toll. Und da fragt man sich auch, was hören denn da wieder für Leute zu?
Können natürlich Trolle auch sein. Na klar. Wobei ich sagen muss, die Unterschiede sehe ich auch. Also ich habe ja so verschiedene Vorträge und da ist wirklich völlig verschiedenes Publikum. Also beim Serienmörder-Vortrag ist absolut anderes Publikum. Gibt natürlich Überschneidungen, das ist klar. Aber die Stimmung im Raum meine ich jetzt. Ne? Am Anfang dachte ich noch, das wäre Zufall. Aber nach so vielen Jahrzehnten jetzt schon, ich bin ja jetzt schon alt, ne? Sehr alt, sagt meine Frau, ist das so, dass ich...
Aber auch nur sie.
Genau, ja, naja, ich weiß, vielleicht auch andere... ist das so, dass diese verschiedene Stimmung tatsächlich ist. Das ist nicht nur bei euch in den Podcasts so, das kann ich wirklich bestätigen. Das ist auch tatsächlich so. Und ich finde es ja auch, ist ja auch absolut nachvollziehbar. Warum sollte das auch nicht so sein? Ist doch klar, dass die einen Leute, die sich mehr für sachlichen Nerd-Content interessieren, der von Spuren handelt, dass das andere sind, die sich fragen, warum begehen manche Menschen sehr schwere Taten und haben keine Reue? Kann ich ja gut nachvollziehen, dass das verschiedenes Publikum ist. Klar. Mhm.
Ja, wir müssen uns ja auf so einer Metaebene auch oft mit dieser Faszination des Bösen beziehungsweise dieser Schaulust auseinandersetzen, weil in Horrorfilmkreisen gibt's ja auch so, also ein Film kann gar nicht schlecht sein, wenn er ein paar gute Kills hatte. Das ist ja oft so die Anspruchshaltung an Horror ist halt leider oft sehr gering, wo man so denkt, ja, okay, aber nach 90 Minuten kriegt ihr euren Kopf abgehackt, super Film. Vorher war es kacke. Und das ist ja auch was, wo wir uns immer so mit Zielgruppen beziehungsweise, glaube ich, haben wir eine sehr ausgewogene Zielgruppe, also die auch anspruchsvolle Horrorfilme mögen, aber klar haben wir dann auch manchmal so Feedback, wo man so denkt, ja, okay, dass dann nur ein Kopf abgehackt wird oder auch so Gespräche so face-to-face, wo die Leute dann so kommen, so, ey, ja, The Sadness, so hart ist der ja gar nicht. Also wo Leute so durch das, was sie selber ertragen können, so ihren eigenen Wert oder was auch immer festmachen. Also das
genau, sehr, sehr guter Punkt, das habe ich auch schon erlebt, dass ist auf jeden Fall etwas, was auch zeigt, wie stark der Horrorfilm manchmal den Menschen eine Möglichkeit gibt, mit der Wirklichkeit klarzukommen. Ist auch vor wenigen Tagen passiert, kam ein Zuschauer, ganz rätselhaft, also der wollte auch nicht gehen und wollte unbedingt über das Thema reden. Der hat gesagt, du hast hier kannibalistische Delikte gezeigt, also von echten Kannibalen, Tatortfotos. Und die Leute sollten doch mal, also weil ich immer gesagt habe, bitte schauen Sie bei diesem Bild weg, wenn Sie das nicht sehen möchten. Also ich sage das immer so, damit die Leute da nicht selber unangenehme Erfahrungen machen. Und dann hat er gesagt, die Leute sollten da hingucken, dieser Meinung bin ich, weil die Wirklichkeit so schlimm ist. Was ist denn mit Kriegen und Überschwemmungen und Vergewaltigungen und sonst was? Und da hat man schon gemerkt, was eigentlich ihn umtreibt, nämlich, wie du schon sagst, zu zeigen, wie stark er was aushalten kann. Mhm. Aber natürlich ist das einfacher, das im Horrorfilm zu machen. Und bei den ganzen Kills da sind natürlich, ich meine, es ist ja offensichtlich so Rachegedanken, die du vielleicht als Kind hast. Zum Beispiel der Missbrauch kann ja auch Vernachlässigung sein, ne? Mhm. Zum Beispiel vernachlässigte Kinder, die dann einfach nachvollziehbarerweise aus der Situation nicht raus konnten und dann sich einfach Rache wünschen. Also deswegen, das finde ich alles völlig okay, wenn die Leute damit ankommen. Und ich bin immer nett zu denen und freundlich und sachlich und glaube, dass insbesondere die Horrorfilme, die auf die reinen Kills ausgehen oder irgendwann dann auch stilistisch nicht mehr modern sind, wie Nightmare on Elm Street, ne? Ich finde das noch super, ich komme aus der Zeit, aber für heutige Zuschauerinnen und Zuschauer ist das sehr retro alles und so. Ne?
Aber
und das ist zum Erwachsenwerden oft, weil ich meine, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ich bin sofort fertig, ist ja unbedingt dieses Coming of Age und Erwachsenwerden. Das heißt, durch diese ganze Horrorsache, die durchlebst du und dann hast du eine höhere Reifestufe. Ne? Ich habe zum Beispiel von Heather Langenkamp, The Girl Who Survives in Nightmare on Elm Street, von der habe ich sogar ein riesengroßes Autogramm auftätowiert, weil die ein sehr, sehr schönes Beispiel genau dafür ist. Also, okay, klar, du darfst natürlich sexuell, musst du dich raushalten, das weiß jeder, ne? Im Horrorfilm, wer Sex hat, ist immer ganz schlecht, dann erwischt sich als erstes, zumindest in diesen Teenager-Horrorfilmen. Und da merkt man das aber ganz deutlich, ne? Wenn du reifst und wenn du erwachsen wirst und wenn du durch die Situation durchkommst, dann klimmst du die nächste Stufe. Und bei manchen Horrorfilmfans, die erreichen die Stufe natürlich nicht und wollen die nicht und brauchen die auch nicht, sondern die bleiben dann auf dem Kopfabpacke-Ding stecken. Ist aber auch okay. Es ist ja keiner verpflichtet, sich irgendwie anders zu entwickeln. Ne? Ich auch nicht. Ich esse auch dieselben Lieblingsgerichte, die ich schon als Kind gegessen habe. Na und? Ja. Da sagt ja auch keiner zu mir, Marc, du musst mal komplizierte Sachen essen. Sondern,
Doch, nur für unsere Hörerschaft, was Marc gerade meinte, sind Gorbauern. Ne? Ihr wisst ja, wir haben ja unseren eigenen Begriff dafür. Den haben wir ja schon geprägt. Seit Folge 1, genau, ihr seid gemein. Ja. Ihr seid cool, natürlich.
Ja. Ich darf übrigens mal was verraten, dass ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt egal, ich lasse es mal raus. Auf der neuen Sammlung der DVD von oder Blu-ray mittlerweile, Sammlung von Jörg Butgereit-Filmen, wird auch ein Film sein, den ich gedreht habe und den der Jörg geschnitten hat als Regisseur.
Das Schweinchen.
Und da sieht man, Schweinchen, die verwesenen Schweine. Ja. Und wer weiß. Meldet euren drei sympathischen Hosts des Podcastes, sind Jörg und ich vielleicht auch Gorbauern manchmal?
Also, oder geht's eher in die Bigotten-Richtung?
Bigotte Gorbauern, genau. Ja.
Aber ich sag mal so, ich glaube, Jörg würde ich das schon sagen, dass der das, dass der diesen Stempel gerne mal sich aufdrückt. So.
Ihr entscheidet.
Ja. Ja. Also ich habe Schweinchen im Kino gesehen, weil irgendwann vor Jahren gab es das mal in Berlin.
Ja.
Und ja, also ich bin auf Meinungen gespannt bezüglich, wie es aufgefasst wird, weil ich würde jetzt den Gorbauern-Begriff da jetzt, wäre nicht unter den ersten 10, der mir in den Kopf kommen, die mir in den Kopf kommen. Nee.
Da eher Mad Scientist wahrscheinlich, ja. Aber
ja, aber war stark, aber auch ja eine Belastungsgeduldsprobe. Also es war, das macht was mit einem auf jeden Fall.
Da aber gutes Stichwort. Was, also gibt es noch Filme, die was mit dir machen, Marc? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, du zeigst auf deinen Vorlesungen kannibalistische ja, Ergebnisse und Tatortfotos und so weiter und so fort. Gibt es Filme, die dich noch brechen können?
Ja, ich würde ganz kurz noch mal einhaken. Vielleicht kannst du auch gleich dann noch mal ein bisschen mit diesem, ich hoffe, es ist ein Mythos, mit dieser Abstumpfung. Weil eigentlich muss ja auch ein FSK-12-Film mit einem dasselbe machen können wie ein beschlagnahmter Horrorfilm eigentlich. Oder also, oder gibt es so eine, wirklich so eine Abstumpfung, eine mediale?
Ja, also erstmal Filme, die mich kriegen. Also das ist da absolut so. Das kann an sehr komischen Stellen passieren. Also das letzte Mal, das war das, oder sagen wir mal so, immer, wenn was Gutes passiert für die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, was sie irgendwie, was man denen auch wirklich gönnt, da ist das so zum Beispiel, ich weiß nicht, wie der hieß, Drachen fliegen leicht gemacht, Teil 2 oder Drachen zähmen leicht gemacht, Teil 2. Also der letzte Teil, da fliegen die, den habe ich noch in 3D gesehen, da liefen noch 3D-Filme, fliegt er mit seiner Freundin oder irgend sowas durch so eine riesige Glitzerhöhle. Also da musste meine Frau, ich weiß schon immer, wenn im Kino meine Frau rüberguckt, dann weiß ich schon, dann habe ich irgendwas Komisches gemacht, da habe ich dann geheult, weil ich das so toll fand. Oder bei, da lacht die mich dann immer aus, ne? Meine Frau lacht mich dann immer aus. Und bei Dune, den ich, wie gesagt, vor 2 Tagen gesehen habe, Dune 2, da fand ich eine Szene sehr unangenehm, also um jetzt mal das Gegenteil zu sagen, nämlich ich verstehe die von der Logik, von der Dramaturgie und von der Geschichtserzählung und vom Storytelling ist sie notwendig, aber da geht der Hauptdarsteller hin und die ganze Zeit soll der eigentlich, weil er kein Rederecht hat, soll er jemanden töten, das ist aber seiner Meinung nach ein sehr wertvoller Mensch, deswegen tötet er den nicht und geht dann gegen jede soziale Regel auf die Bühne und sagt, ich spreche für mich selber, was aber sozial verboten ist in dem Film. Das ist, wie gesagt, eine notwendige Entwicklung, aber die ist super unangenehm, weil für mich gewesen, weil da macht er was ist sozial total unangemessen, es ist super gewalttätig, es ist mega klugscheißerisch, es ist so eine Messias-Story, die wie bei Matrix. Das mag ich überhaupt nicht. Also da ist bei mir, also da ist alles falsch dran, alles. Weil ich bin der sagt, ey Leute, können wir das nicht irgendwie anders jetzt bitte mal lösen? Ne? Also muss das jetzt durch Töten und Kraft und Gewalt und das Alpha-Männchen sein und oh, ey, da kriege ich Anfälle. Also das ist sowas, was ich scheiße finde. Und das muss man aber dann halt ertragen, also ne, weil ich meine, ich bin derjenige, das sollte ich vielleicht noch dazu erzählen, ich bin derjenige, der alle DVD-Versionen von Dune besitzt, weil der so stark zensiert wurde, die Ursprungsversion. Also für die Jüngeren, den Film, da gibt's schon vorher einen Film, Filmfassung davon und davon gibt's irgendwie 5 Versionen, wo irgendwas reingeschnitten wurde, was irgendwer auf irgendeiner Filmbörse aufgetan hat, weil da extreme Gewaltszenen drin sind und die sind in der Kinofassung offenbar oder in der DVD-Fassung oder was auch immer das damals war, ursprünglich rausgeschnitten gewesen. Und deswegen bin ich da sehr nachsichtig, weil ich da sozusagen alle Versionen von sammle. Und zur Abstumpfung, das kannst du nicht so richtig beantworten. Also ihr wisst natürlich, ihr in eurer Community wisst, dass Computer, auch Ego-Shooter-Spiele und so, wissenschaftlich sehr gut untersucht, absolut nichts mit Gewalt, Neigung zu tun haben. Natürlich kann das sein, genauso wie jeder Serienmörder hat eine Lieblingsband gehabt und jeder, der eine Synagoge versucht hat aufzuknacken und die Leute zu töten, hat auch eine Lieblingsmusik gehabt. Das hat aber mit der Musik nichts zu tun, weil das ist ja statistisch gesehen, also wissenschaftlich gesehen, ist das ja völlig bedeutungslos. Also das ist ja nur, das sind ja lauter Einzelfälle. Also das ist Quatsch. Und genauso ist das mit der Abstumpfung. Natürlich, wenn du eine Persönlichkeit hast, die jetzt das, was ihr vorhin schon angesprochen habt, die sich gerne beweisen möchte, dass sie abstumpfen kann, dann kannst du natürlich versuchen, das auf dem Wege zu machen. Aber die Persönlichkeit hattest du vorher schon. Und dann ist es eher deine Umwelt, die nicht darauf geachtet hat, dass du offenbar auf einem Weg bist, der, obwohl du das gesagt hast, die meisten von diesen abgestumpften Tätern und Täterinnen sagen das ja vorher, was sie vorhaben. Die sagen das ganz klar und deutlich, was sie vorhaben. sei es im Internetforum oder sei es zu ihren Verwandten, die das dann natürlich nicht ernst nehmen können, ist ja klar. Ich meine, wie willst du sowas Gehirnsprengendes ernst nehmen? Das verstehe ich auch. Mhm. Deswegen, also wissenschaftlich gesehen, gibt's da wenig zu. Wo eher Abstumpfung stattfindet, und zwar ganz gezielt und stufenweise, ist natürlich im Militär. Deswegen zielst du halt zuerst auf eine Pappscheibe, danach zielst du auf eine Pappscheibe, die wie ein Mensch aussieht, danach zielst du auf eine Puppe, die wie ein Mensch aussieht und so weiter. Da wird das gemacht, aber da sieht man ja die direkte Zielführung und die ist auch nicht verdeckt. Also das ist ja für jeden offen erkennbar, was da passiert. Deswegen ballern halt die Leute, die berühmten Videos kennen wahrscheinlich viele, Leute aus dem Hubschrauber, einfach irgendwelche Leute am Boden ab, die dann, ich glaube, das ist das nicht sogar, ich glaube, ja doch, die Szene wird sogar in Dune aufgegriffen, die eine berühmte Szene, die geleakt ist aus einem echten Krieg, wo aus dem Hubschrauber Journalisten oder ein Journalist und viele andere Zivilisten einfach abgeknallt werden zum Spaß von US-amerikanischen Soldaten. Da ist so eine ähnliche Szene reingeschnitten worden, weil das ist klar, da musste abgestumpft sein für, ne? Also das ist schon richtig, aber ansonsten spielt das eigentlich in der Forschung keine Rolle.
Mhm. Okay, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was viele unserer Zuhörenden immer so ein bisschen umtreibt, diese latente Angst davor, durch zu viel Horror abzustumpfen, aber ja, danke.
Ja, also eigentlich, ich beobachte eher, dass das besser wird. Also wenn, zum Beispiel, ich habe eine Kindergruppe gehabt früher, also ich war Messdiener, ne, in der katholischen Kirche, und dann bin ich danach, habe ich dann so eine Kindergruppe da gehabt bei denen, als ich schon relativ jung war, ne, das habe ich schon, glaube ich, mit 14, 15 angefangen oder so. Mhm. Da war das so, die haben gerne so zum Chips essen, haben die dann so Wes Craven Sachen geguckt, ne, so was weiß ich, einer wird auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet und kommt dann wieder, sowas.
Schocker,
ne?
Schocker.
Ja, genau. Und solche Sachen. Und da ist mir aufgefallen, die gucken gar nicht richtig hin. Also die unterhalten sich und essen Chips dabei. Und ich werde komplett gefangen. Also wenn bei mir neben einer mit der Chipstüte raschelt jetzt, dann werde ich sauer. Nicht im Kino, da ist das was anderes. Da gehört es dazu. Aber jetzt privat nicht. Und habe ich bemerkt, das war wirklich nur so ein Ding, das haben die so ein bisschen sich angeguckt, vielleicht wirklich als kleine Mutprobe oder einfach so, weil es aufregend war. Und alle davon, wirklich alle davon, sind hinterher so, dass die sagen, das gucke ich mir jetzt als Erwachsener nicht mehr an, das finde ich irgendwie unangemessen und keine Ahnung. Da siehst du auch schon, dass das Gegenteil von Abstumpfung eher stattfindet. Die gucken sich das eher an, informieren sich, wenn man so will, darüber, über diese Horrorwelt, die es halt geben kann, und werden danach die wirklich die freundlichsten und nettesten Bürger und auch nicht nach gespielt, sondern sind das wirklich. Das gehört einfach vielleicht so ein bisschen zum Erwachsenwerden, sich das mal, das Wilde und Verrückte an, so wie wenn man beim Klettern mal vom Baum fällt und dergleichen. Ne?
Ja. So, ich muss hier leider die Spaßbremse machen, weil ich glaube, Marc muss jetzt schon wieder weiter. Oder ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, du hast noch einen Moment Zeit, dann...
Also 10 Minuten können wir noch dranhängen, wenn ihr wollt, das ist kein Problem.
Ja, also ich kann ja auch mal die perfekte nächste Podcast-Einladung in offener Stelle, weil es war ein super interessantes Gespräch, und falls du irgendwann dieses Jahr nochmal eine Stunde Zeit haben solltest, wäre das, glaube ich, cool, auch vielleicht mal an einem konkreteren Film oder so. Was ist denn so einer deiner absoluten Geheimtipps oder so, wo du denkst, den sollten eigentlich viel mehr Leute gesehen haben, weil dann könnte man über den ja nochmal ausführlicher sprechen, wenn du magst.
ZB. Ja, also ich will jetzt keine einzelnen Filme erwähnen, aber ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, die bewirkt haben, dass Das Devil auf Blu-ray bei Koch Media rausgekommen ist, vor gar nicht so allzu langer Zeit, weil ich habe die ganze Zeit jedes Filmmuseum auf diesem Planeten genervt, weil der Regisseur nicht mehr zu erreichen ist. Richard Stanley ist irgendwie...
Ja, der ist schwierig geworden im Laufe der Jahre.
Und hat also auch nicht reagiert, und man merkt auch, dass er nicht, dass er alle Kontaktmöglichkeiten abschaltet aktiv. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also dann machen wir das so, dann besonders auf Potsdam habe ich gesetzt, dann habe ich gesagt, pass auf, lass uns doch was auch immer, wie viel Millimeter Kopie besorgen, die noch nicht so zerschreddelt ist, und dann tasten wir die halt ab, fertig, und dann haben wir die schon mal, dann haben wir die schon mal, ne, gesichert. Und dann ist er aber dann doch rausgekommen, wahrscheinlich durch diese ständigen Anfragen, die er da erhalten hat, dass er sich irgendwann gesagt hat, was ist denn hier eigentlich los? Und vielleicht ist er auch noch ein bisschen eitel oder größenwahnsinnig. Ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Und den finde ich super, aber ich würde den lieber nicht so in die Einzelheiten zergliedern, weil ich denke, jeder soll seinen eigenen Lieblingsfilm und seine eigene Lieblingsfilmserie und sonst was haben. Und ich will das nicht so zergliedern. Deswegen finde ich das besser, so wie hier, dass wir das dann Imaginary oder sowas aufhängen und
ja, so
ein bisschen rumgeistern. Das ist mir lieber. Also, wenn ihr mich fragt, also Das Devil ist und bleibt wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus 50 Millionen Gründen. Aber Ich will euch das gar nicht aufs Auge drücken.
Den hatten wir tatsächlich ja auch schon. Also deswegen bist du an dem Kelch vorbeigekommen.
Ja, und der war für mich auch, also ich habe den mit 15, 16 gesehen, der war für mich auch extrem prägend. Also Robert Burke, wie er diesen Dust Devil darstellt, das ist Wahnsinn. Richtig starker Film.
Ja, und es stecken auch super viele Andeutungen da drin. Es gibt auch so, bei Sherlock Holmes oder bei Donald Duck und so weiter, gibt es auch immer so Leute, die sich irgendwo mega reinknien und dann alles genau wissen, oder bei Big Lebowski auch. Und genauso könnte ich da also wirklich mal viel zu den versteckten Andeutungen, die da drin sind, noch schreiben. Das sieht man auch teilweise an den Umschnitten, also wie der umgeschnitten ist jetzt auch für die neue Version, was dann nicht mehr drin ist und was auf einmal wieder drin ist. Das und diese ganze Namibia-Geschichte ist auch super, super interessant. Ich war mal da, aber wie gesagt, das können eure Hörerinnen und Hörer ja vielleicht auch mal selbst entdecken.
Ja, vielleicht können wir dann ja eher so Themenschwerpunkt Shapeshifter oder sowas.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber bei all, das würde ich jetzt gerne noch einmal fragen, bei all diesen ganzen, sag ich mal, Psychopathen, Psychothriller und so weiter, Serienkillerfilm und so, als jemand, der sich damit beschäftigt hat, gibt es da einen Film, von dem du sagst, ey, der macht das besonders gut, der hat irgendwie dieses Wesen eines solchen Menschen besonders gut auf die Zuschauer oder auf die Leinwand übertragen können, und er weiß auch, wie er so gezeigt, also anhand der Bilder, die er zeigt, so genau, wie so ein typisches Muster davon aussehen würde oder wie die Verhaltensweisen aussehen würden?
Sagen wir mal so, wenn wir im Filmbereich bleiben und im Fantasiebereich und im Buch, früher Romanbereich und so weiter, da ist schon auf eine gewisse Art, ist die Darstellung von Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer, ist ganz gut, aber nur im Zusammenspiel mit Jodie Foster, der also FBI-Agentin sozusagen, die beiden so als seltsames Paar sind, solange man im Fantasiebereich bleibt, sehr, sehr gut getroffen, weil da nicht so viel Bullshit reingegossen wird. Der Täter ist auch gut dargestellt, aber nicht unbedingt aus den Gründen, die Fans und Faninnen wahrscheinlich so wahrnehmen, sondern eher jetzt aus fachlichen Gründen. Also da steckt viel Recherche drin, die auch sehr, sehr gut ist, aber die Leistung der Schauspieler und Schauspielerinnen besteht da drin, das eben in einer Fantasiewelt glaubhaft zu machen. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch den Studenten und Studentinnen, wenn sie mal so einen sehr guten Film sehen wollen, wo das eigentlich häufig ultra banale von Serienmord in eine spannende Geschichte übertragen wird. Also die Serienmörder sind ja einfach nur mega bindungsgestört und versuchen dann krampfhaft auf grauenhafteste Art eine Bindung irgendwie aufzubauen. Mehr ist das ja gar nicht. Und das ist da im Schweigen der Lämmer, ist das natürlich viel besser. Und aus dem, wie soll man das nennen, Nahbereich der Täter, würde ich den Dahmer-Comic empfehlen. Also der ist sehr, sehr gut. Der Schulkammer, also das ist eigentlich, den würde ich sagen, der ist jetzt wirklich sehr gut für True-Crime-Fans, weil da kommt man nicht dran vorbei, wirklich zu verstehen, welche Einzelbausteine, Mosaikbausteine dazu führen, dass aus so einem psychopathischen jugendlichen Kind wirklich dann auch der Täter wird. Also da ist der Comic My Friend Dahmer perfekt. Also, das ist wie ein Lehrbuch. Das weiß der Zeichner auch, nicht. Genau.
Hast du die Verfilmung gesehen? Geht das für die auch? Okay, weil ich vermute
Die Filme interessieren mich da immer nicht so, weil eben ich schätze, also ich finde die Schauspieler, die sind für mich wie jetzt nicht zur Verehrung, aber die sind wie Götter für mich. Also irgendwas, was man nicht versteht. Ich weiß nicht, wie Schauspieler das machen können. Das finde ich so irre. Aber bei Serienmord bin ich leider zu nah dran, weil ich ja teilweise mit den Serienmördern und den Opfern und den Angehörigen zu tun habe. Und dann denke ich mir so, ach nee, komm. Ne. Aber das Comic ist ein Lehrbuch, ist ein gezeichnetes Lehrbuch, ohne dass der Autor das weiß. Das ist das Geile. Der Autor weiß gar nicht, wie geil das ist, was er da gemacht hat.
Krass. Das hast du ihm auch nicht gesagt.
Nee, überhaupt nicht, weil was soll's? Ich meine, weil der Benecke, who cares? Das ist dem wahrscheinlich von Herzen egal. Ne?
Ja, aber vielleicht euch ja nicht. Also, wenn ihr Bock habt, noch mehr über Marc zu erfahren, falls ihr nicht schon 1000 Sachen über Marc wisst, dann ja, der Mann hat eine eigene Seite, homebenecke.com. Es gibt ihn auf YouTube, markitube.com. Er hat seinen Podcast bei Radio 1 und auch noch einen anderen, glaube ich, auf YouTube, beziehungsweise ist er in verschiedenen, sag ich mal, Fernsehformaten immer wieder aufgetaucht und zu finden. Also Namen bei Google eingeben und ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr fündig. Wir danken dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise, die du hier mit dir reingebracht hast. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ein Dank geht auch nochmal raus an Leonine, die uns das ermöglicht haben, eben anhand von Imaginary, der jetzt noch im Kino, beziehungsweise der müsste noch im Kino laufen, beziehungsweise ist jetzt gerade aktuell im Kino. Also wir konnten leider nicht so viel zu dem Film sagen, weil wir hatten ihn zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht gesehen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock drauf und vielleicht hat euch jetzt dieses Gespräch darauf neugierig gemacht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Marc. Danke an André und Tino. Natürlich wie immer für den Input an der Seite. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr uns folgen könnt. Gebt Feedback und so weiter. Und ja, ich denke auch, Marc, wir werden uns hoffentlich dann nochmal im Laufe des Jahres zum einen oder anderen Thema hoffentlich sprechen können. Ich meine, du bist viel beschäftigt, ja. Wir wissen es, du bist auf Tour gerade.
Ja, genau. Aber Podcasten kriegen wir schon hin. Und wir grüßen natürlich hier auch unsere imaginären Freundinnen und Freunde.
An alle.
Absolut.
Die es da draußen gibt. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
Grüße zurück.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.